Herzlich willkommen zu Zwischen Kopf und Kreide. Hallo an alle. Ich sitze hier mit Konstantin und Coco zusammen. Konstantin ist vielleicht einigen von euch schon bekannt. Er war schon bereits in Folge 15 zu hören mit Coco über die Entmenschlichung der Gesellschaft und ist jetzt heute nochmal hier. Und ich freue mich ganz besonders, Konstantin, dass du heute da bist.
Danke sehr. Hallo.
Genau, ich würde dich jetzt einmal noch mal ganz kurz vorstellen. Du hast dich in Folge 15, wie bereits schon gesagt, auch schon einmal persönlich vorgestellt. Mhm. Und auch unsere typische Eingangsfrage, wo du dich einordnen würdest, ob du eher Kopf- oder Kreidemensch bist oder dazwischen liegst, auch schon beantwortet. Also wenn euch das interessiert, hört das gerne nochmal nach. Du bist heute hier als psychologischer Berater. Du hast den personenzentrierten Ansatz als Schwerpunkt in deiner Ausbildung gehabt und kennst dich auch sehr gut mit der GfK, also der gewaltfreien Kommunikation, aus. Hast da schon einige Fortbildungen gegeben. Und unser heutiges Thema hier für heute ist Selbst- und Fremdwahrnehmung. Mhm. Darüber wollen wir heute gemeinsam ins Gespräch kommen. Vielleicht können wir erstmal vorab klären, was unter den Begrifflichkeiten eigentlich zu verstehen ist. Und vielleicht mal mit einem Beispiel starten. Kennst du eine Situation, wo Selbst- und Fremdwahrnehmung so völlig, different sind, nicht übereinstimmen?
Von mir selbst oder generell?
Generell vielleicht.
Oh, müsste ich jetzt überlegen kurz mal.
Ich kann ja schon mal eine...
Du hast bestimmt schon ein Beispiel im Kopf.
Genau, ich habe schon, ich kann schon ein Beispiel liefern, was auch viel mit Thema Schule zu tun hat. Viele PatientInnen, die mir sagen, boah, ich habe super Angst, von Referat zu halten und ich bin total unsicher und sobald ich von der Lehrkraft aufgerufen werde, fange ich an zu erröten, wird mir fast schwindelig und ich habe das Gefühl, in meinem Kopf geht nur Chaos und dann fange ich an zu sprechen und meine Stimme ist leiser, als ich sie eigentlich kenne. Und ich habe das Gefühl, ich verhaspel mich ständig bei dem Vortrag und am Ende des Vortrages wird mir aber zurückgemeldet, Mensch, das war super und eine super Struktur. Und das wäre so ein vielleicht so ein klassisches Beispiel, wo die Selbstwahrnehmung eher negativ wäre, so nach dem Motto, was habe ich hier für eine Performance abgegeben, und die Fremdwahrnehmung aber eher wäre, boah, das hast du richtig klasse gemacht und sozusagen da eine Differenz entsteht.
Ja. Witzig, dass du das Beispiel nimmst, weil ich habe von der psychologischen Beratung für Studierende gehört, dass das oft ein Problem ist, dass die Studierenden haben, dass sie sich Sorgen machen, irgendwie in Time ihre Bachelorarbeit fertig zu kriegen und die haben ja noch nichts und die Zeit läuft und am Ende bestehen sie echt mit einer sehr guten Note, also wo auch eine so große Differenz zwischen dem Endergebnis besteht und dem, wie sie vorher gesagt haben, das, was sie alles nicht können, so, ne? Und das scheint sehr verbreitet zu sein, ja.
Ja, genau, ist ein super Beispiel, was du jetzt noch parallel dazu geliefert hast. Also es setzt sich offensichtlich fort bis ins Studium. Und vielleicht kennt das auch noch der ein oder andere auch von Vorträgen oder so, die man hält, wo es auseinanderdriftet.
Oder darf ich auch noch ein Beispiel nennen?
Ja, unbedingt.
Hi. Hallo.
noch nicht Hallo gesagt, deswegen wollte ich nur kurz was sagen. Aus meiner Lehrerperspektive, wenn Noten besprochen werden, ist auch eine ganz häufig, also nicht immer so, aber häufig so, dass ja entweder in die Richtung zu gut sich jemand einschätzt oder aber viel zu schlecht. Und so ein Mittelding gibt es häufig gar nicht. Oder dass man sagt, ja, das sehe ich auch so. Mhm. Und fände ich auch später noch mal interessant, drüber zu sprechen. Woher das denn kommt und was da vielleicht auch noch für Schwierigkeiten eigentlich sind, vor allem bei Notenbesprechungen, ne? Also was da so hintersteckt.
Ja, super gerne. Also das wären eigentlich auch so die Fragen, die wir uns überlegt haben. Also erstmal zu klären, woher kommt eigentlich dieser Unterschied in der Selbst- und Fremdwahrnehmung und warum ist das für die eigene psychische Gesundheit vielleicht auch in Anführungszeichen riskant, wenn da so eine große Diskrepanz zwischen besteht. Und was mich dann wirklich auch sehr, sehr interessieren würde, wie die GfK, also wie die gewaltfreie Kommunikation vielleicht dazu beitragen kann, dass sich beide Wahrnehmungen mehr annähern zusammen. Genau. Bevor wir da zur Fragen Klärung kommen, können wir ja vielleicht erst nochmal sagen, was ist eigentlich Selbstwahrnehmung, was ist Fremdwahrnehmung, dass wir uns auf eine gemeinsame Definition einigen. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal vorpreschen mit der Selbstwahrnehmung und das jetzt erstmal als Innenperspektive beschreiben. Also das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, biografische Erlebnisse, Erinnerungen, also grob gesagt das intrapsychische Erleben. Und häufig ist das natürlich vor anderen verborgen, also nicht sichtbar. Gute FreundInnen, PartnerInnen werden da vielleicht Einblicke bekommen, aber so grundsätzlich, wenn wir jetzt bei unseren Beispielen bleiben, die Klasse wird wenig von dem intrapsychischen Erleben des Referierenden wissen oder die Studierenden, genau. Und die Fremdwahrnehmung wäre dann demgegenüber die Außenperspektive, also das Verhalten, was von außen erkennbar ist. Dazu zählen auch Gestik, Mimik und natürlich das, was man sagt, also Worte. Und andere Menschen nehmen natürlich unser Verhalten, unsere Worte, Gestik, Mimik etc. wahr und interpretieren das, bilden sich da relativ schnell ein Bild von. Und was mir wichtig ist, auch nochmal vielleicht zu erklären, ist, dass das auch einen evolutionsbiologischen Sinn hat. Also weil man könnte ja sagen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt irgendwie so einen Ausspruch, die ersten 3 Sekunden, wenn man in eine neue Gruppe kommt und sich präsentiert, sind die ersten 3 Sekunden entscheidend darüber, wie die Gruppe einen bewertet oder wie die Gruppe einen sieht. Mhm. Also das spricht dafür, dass wir eigentlich relativ schnell da in der Fremdbeurteilung sind und in der Fremdwahrnehmung. Und evolutionsbiologisch lässt sich das darauf zurückführen, dass wir Gefahren schnell einschätzen müssen, um dann eben schnell handlungsfähig zu bleiben. Also wenn wir jetzt einfach auf die Straße laufen würden und dann uns genau gucken würden, fährt das Auto jetzt, parkt das Auto jetzt, sitzt, wie sieht das Auto aus, wie viel PS mag der wohl unter der Haube haben, dann wären wir im Zweifel schon tot und überfahren worden. Aber wir erfassen eben sehr schnell dann eine Gefahr oder auch nicht. Dazu ist das im Prinzip gut. Das birgt aber natürlich auch super viele Risiken, vor allem in zwischenmenschlichen Bereichen, weil wenn wir zu schnell Urteile bilden, also zu schnell in dieser Fremdwahrnehmung verhaftet bleiben, kommt es eben zu Vorurteilen, Stereotypen, zu Spaltungen in der Gesellschaft, was wir ja auch gerade, glaube ich, stark erleben. Und deswegen würde ich mir gerne eben nochmal diese zwischenmenschliche Perspektive anschauen, weil ich glaube, dass vieles ganz unbewusst abläuft, dass Schubladendenken ja manchmal auch hilfreich sein kann, aber nicht immer sozusagen.
Ja, und ich glaube auch, dass es nicht nur das Evolutionsbiologische alleine ist, was der Auslöser dafür ist, sondern auch die Art und Weise, wie man denkt und wie man spricht. Mhm. Weil gerade in Bezug, wenn ich jetzt GFK schon reinbringe, GFK ist ja eher eine prozessorientierte Sprache, während die herkömmliche Sprache, die wir sprechen, eine statische ist. Das heißt, wir bewerten sofort, kategorisieren ein und nicht nur aufgrund der Frage, ist das jetzt eine Bedrohung oder nicht, ne? Mhm. Sondern auch, um Orientierung zu haben, irgendwie zurechtzukommen, irgendwie vielleicht seine eigene Wahrnehmung auch zu bestätigen, ne, Recht haben zu wollen, hat natürlich auch wieder ein Bedürfnis dahinter für eben, was ich meinte, Orientierung und irgendwie Selbstbestätigung und so. Aber diese statische Sprache führt eben genau dazu, was du sagst, also zu diesem Einkategorisieren, was dann ja für Konflikte auch sorgen kann und Stereotype und Vorurteile. Und mir fällt noch ein, die habe ich oft auch zitiert in dem Podcast mit Ferdi, Konstantin und Ferdi Naht heißt er übrigens. Ich glaube, das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt. Ich bin mir nicht sicher.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
Okay.
Aber sag es gerne nochmal.
Ja, jetzt habe ich es ja gesagt. Ariadne von Schirach, eine Philosophin, sagt, dass wir hier im europäischen Raum oder im westlichen Denken sehr von Aristoteles geprägt sind, der die Essentialisierung unter anderem quasi bestimmt hat, in dem Sinne, dass Entitäten immer eine feste Eigenschaft besitzen. Während hingegen im chinesischen Denken, was sie auch unterrichtet, Dinge immer im Wandel und im Fluss sind. Und jetzt merkt man schon, worauf ich vielleicht hinaus will. Es ist natürlich kann man sagen, ja, der Baum ist grün, aber irgendwann, wenn er die Blätter verliert, eben nicht mehr. Ne? Und genauso sind Persönlichkeiten ja auch. Also es gibt so Eigenschaften, die sind natürlich erstmal da und beobachtbar, aber die können sich ändern. Die können sich auch sofort ändern, wenn sich das Gefühl und das Bedürfnis ändert oder die Situation oder das soziale Umfeld oder so. Plötzlich ist man dann irgendwie wer anders, ne? Oder eine andere Rolle kommt zum Vorschein oder so. Und das genau ist dieser Nachteil bei diesem Festschreiben, bei diesem Essentialisieren, dass man meint, diejenige ist einfach so.
Mhm. Finde ich super spannend, dass du das mit einbringst. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich unser Ich-Selbst-Konzept, was ist Identität, und auch im Bereich der Psychotherapie geht man ja immer mehr von Anteilen aus, die der Mensch hat, oder auch verschiedene Rollen. Da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten zu, und dass es eben nicht einfach zu reduzieren ist auf den ersten Eindruck, den ich eben benannt habe. Und mein Eindruck ist, dass dieses schnelle in eine Schublade stecken natürlich auch vielleicht eine dysfunktionale Strategie ist, nicht eine mühsame Beziehungsklärung eingehen zu müssen. Oder man ist da einfach dann schnell fein raus, wenn man jemanden vielleicht abgewertet hat.
Ja, ist sehr bequem, ne?
Ist eine bequemere Lösung so. Und wenn wir jetzt da nochmal schauen, was das sozusagen anrichten kann, in Anführungszeichen, wenn wir es jetzt mal andersrum denken, also wenn wir davon ausgehen, wir haben ja eben das Beispiel benannt, ich habe eine negative Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist besser, würde man sich ja vielleicht fragen, okay, woher kommt das eigentlich? Woher kommt diese Diskrepanz? Und wenn man jetzt entwicklungspsychologisch da nochmal drauf guckt, würde man ja nicht sagen, dass Kinder generell eine negative Sicht auf sich selber haben, sondern man würde dann, um jetzt auch nochmal Carl Rogers vielleicht hier mit ins Boot zu holen, von der Potenzialentfaltung ausgehen und eben davon ausgehen, dass jedes Kind sein Potenzial entfalten will, sich entwickeln will und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ausbildet.
Und wenn man es lässt, ja.
Genau, das ist der Punkt, genau. Und ab wann fängt dann an, sozusagen dieses Selbstkonzept vielleicht negativ zu werden? Und das ist häufig so, dass das dann ist man auch kognitiv so weit, sich zum Beispiel mit anderen zu vergleichen. Im Schuleintritt passiert das, dann werden Minderwertigkeitsgefühle entwickelt, aber vielleicht auch noch davor verändert sich das Selbstkonzept und die damit auch die Selbstwahrnehmung ganz stark durch Rückmeldungen durch andere. Mhm. Wenn man dann da invalidierende Rückmeldungen bekommt, also dass das Gegenüber einem das Gefühl gibt, mein Gefühl, meine Wahrnehmung ist nicht richtig, dann kommt es eben zu einem instabilen Ich-Erleben. Und dann kommt es vielleicht auch zu den Identitätskrisen. Mhm. Und das ist etwas, was mich natürlich in meiner psychotherapeutischen Arbeit sehr häufig begegnet, dass ich das Gefühl habe, da ist einfach eine große Diskrepanz. Und meine PatientInnen haben irgendwie gelernt, das, was ich fühle, ist nicht richtig, ist nicht angemessen. Und man reagiert dann unterschiedlich darauf, mit unterschiedlichem Bewältigungsmodus. So gibt es zum Beispiel die einen, die passen sich dann sehr stark an, reagieren sozial erwünscht und spalten sozusagen ihre Gefühle ganz stark ab und bekommen dann irgendwann gar keine Idee mehr von den eigenen Bedürfnissen und Motiven eigentlich.
Und da sind wir ja bei dem Entfremdungsbegriff, den wir in der Folge, wo ich schon mal dabei war, auch besprochen hatten. Und das ist das Gefährliche. Und ich glaube, dass, und vielleicht stimmt ihr mir da sogar zu, wie wir leben, die Art und Weise unserer Kultur dazu führt, dass wir alle mehr oder weniger davon betroffen sind. Also wir machen irgendwann im Leben und vor allem in frühkindlichen Erlebnissen diese Erfahrung, dass wir dieses Bedürfnis oder jenes Gefühl gerade nicht haben dürfen oder das nicht angemessen ist oder wir da irgendwie auf den Deckel für kriegen oder wir nerven oder so, ne? Natürlich ist es dann nochmal die Summe dieser Erlebnisse und wie schlimm das Ohnmachtserlebnis auch ist, was man nicht dann nochmal erleben will später und deswegen es eben verleugnet, abspaltet, verdrängt etc. Ne? Und das definitiv zu dieser Diskrepanz führt und aber auch nochmal auf einer anderen Art und Weise, und das hatten wir auch in der Folge besprochen, eben zu Anfeindungen, wenn ich das, was ich bei mir verleugne, verdränge, abspalte, weil ich gelernt habe, es nicht haben zu dürfen, im anderen sehe, im Fremden, im Schwachen, im Gegenüber, in dem, was ich mir nicht gestatte und dann davon getriggert werde und eigentlich jetzt mein eigenes Selbst oder Teile meines Selbst auf den anderen projiziere, externalisiere und dann mich selbst im Außen bekämpfe. weil ich es ja nicht haben durfte. Das ist das Dilemma, was wir haben, was wir gerade auch überall beobachten, was in der Politik im Mikro- und im Makrokosmos überall beobachtbar ist.
Ich glaube, wir sind auch schon so weit, dass wir gar nicht mehr da rauskommen aus diesem Dilemma. Ne? Also wir drehen uns immer wieder im Kreis und es ist einfach so omnipräsent. Also wo soll man da anfangen?
Ja.
Kannst du gar nicht.
Nee, du müsstest dich ja selber erstmal kümmern und das wieder zum Beispiel durch psychotherapeutische Arbeit wieder dir ein bisschen bewusst machen. Dann heißt es ja nicht, dass es weg ist. Es ist aber bewusst und du kannst dann natürlich dann dran arbeiten. Aber das obliegt ja den Individuen, sich darum auch zu kümmern. Das macht es halt so schwierig. Ja.
Genau, das wollte ich sagen, weil das ist eben ein absolut unbewusster Prozess, der da passiert. Und die Menschen, die dann vielleicht Anfeindungen stellen, sind sich dessen halt überhaupt nicht bewusst, dass das, was sie bei jemandem anfeiden, vielleicht ein innerer Wunsch ist oder was auch immer. Das mag ich jetzt auch nicht verallgemeinern wollen, aber das ist eben genau die Krux, dass es eben im Unbewussten geschieht und dass das sich nicht von selbst auflösen kann. Außer man hat eben den Wunsch, an sich zu arbeiten und sich selbst kritisch zu hinterfragen, was aber eben vielfach auch sehr schmerzhaft sein kann.
Meistens geht es nur durch den Schmerz, ja.
Ja.
Es geht nur dadurch, nicht dran vorbei, ja.
Ja.
Und du musst auch, also der Leidensdruck muss, glaube ich, auch hoch genug sein, ne? Dass du da irgendwie merkst, boah, es geht einfach auch jetzt nicht mehr weiter.
Genau, also da sind dann PatientInnen, die, um jetzt vielleicht auch nochmal ein Beispiel zu sagen, die dann auch in Therapie kommen, weil sie sagen, ich gerate mit jedem in meinem Umfeld in Konflikt und erst habe ich immer gedacht, die anderen sind schuld, aber jetzt bin ich auch an dem Punkt, auch mal zu gucken, okay, warum passiert mir das denn ständig und meiner Freundin XY vielleicht weniger und hat das vielleicht dann auch was mit mir zu tun? Und dann sind wir natürlich irgendwie so am Kern der Sache und können dazu arbeiten. Aber ich habe mich eben gefragt, ob man sozusagen mit der GFK, also mit der gewaltfreien Kommunikation, diese unbewussten Flecken oder nennen wir es jetzt einfach mal Flecken, auch aufdecken kann in sich. Also ob das ein Werkzeug wäre, was einem dabei helfen könnte.
Ich glaube schon, dass das ein Werkzeug sein kann. Vor allem ja auch die innere Haltung, um die es viel mehr geht. Ne? Und das setzt natürlich eine innere Bereitschaft voraus, da auch mutig zu sein und ehrlich zu sich zu sein. Mir fällt gerade übrigens auch noch Maren Urner ein, die Neurowissenschaftlerin mit dem Buch Radikal Emotional, ja. Die genau diese radikale Ehrlichkeit fordert. Also dass man wirklich dann auch sagt, was man fühlt, aufgrund von welchem Bedürfnis, wie in der GFK sozusagen, und das nicht verklausuliert oder kodiert, indem man sagt, keine Ahnung, ich fühle mich hier im Stich gelassen, anstatt zu sagen, ich bin einsam, weil ich fühle mich im Stich gelassen, wäre halt so ein Vorwurf für den anderen, ne? Der wollte oder die wollte mich vielleicht gar nicht im Stich lassen, das war gar nicht die Intention mit der Handlung, die sie getan hat oder eben mit dem, was die Person nicht gemacht hat, sondern das ist ja kein Gefühl, was ich da ausspreche, sondern eine Unterstellung eher. Oder zumindest könnte sie so wie eine rüberkommen, sondern ich sage, ich fühle mich einsam oder ich hätte da Unterstützung gebraucht, ne, Bedürfnisunterstützung und so, dass ich direkt zu mir finde, was dann eigentlich mein Gefühl und mein Bedürfnis ist. Wenn ich da aber Angst vor habe oder wenn ich aber gelernt habe, das nicht haben zu dürfen, dann wird es natürlich schwer. Ich glaube, GFK kann helfen, ja, aber ich glaube auch, dass das Umfeld helfen muss. Also wenn ich der Einzige bin, der gewaltfrei kommuniziert, dann kann ich das so oft machen. Ich brauche die anderen dabei, um dann auch weiterzukommen. Weil wenn dann vom Gegenüber wieder nur eine Watsche zurückkommt oder der herkömmliche Sprech, sowas wie, ja, da reiß dich mal zusammen, dann merke ich ja auch wieder, nee, so funktioniert's nicht und so läuft's auch nicht. Und das ist ja, da hatten wir bevor wir Aufnahme gedrückt haben, auch nochmal kurz drüber geredet, das soziale Umfeld ist so entscheidend für sowas. Der Impuls von anderen, vom Außen, mich weiterentwickeln zu können oder neues Wissen aufzunehmen oder zu lernen, hey, das geht auch anders. Eltern können auch lieb sein und nett. Das habe ich gerade bei meiner Freundin, bei meinem Freund erlebt. So, und ich von zu Hause kenne das gar nicht. Ich spüre nur, dass irgendwas hier nicht stimmt, aber ich kenne es nicht anders. Und wenn ich es aber im Außen kennenlerne, erst dann weiß ich, es gibt da etwas, was, es muss nicht so sein, ne? Genau. Und das ist wichtig. Deswegen sind wir auf die anderen da eben auch angewiesen, glaube ich.
Ja, total schön, dass du das sagst und so erläuterst. Ich habe dann nämlich auch gedacht, was würdest du dazu sagen, wie man mit dieser Angst umgeht, seine eigenen Gefühle zu offenbaren? Also das ist ja ein Schritt der GfK, eben zu sagen, was man fühlt. Und wenn man jetzt so die innere Annahme hat, ja, meine Gefühle sind eh nichts wert oder sind eh nicht angemessen oder Angst davor hat, dann auf Ablehnung zu stoßen oder als Drama Queen oder als übertrieben oder was auch immer dargestellt zu werden. Gibt es da auch eine Möglichkeit, mit der GfK weiter drauf zu reagieren?
Ja, wenn man die Ressourcen hat, schon. Ich finde das immer schwierig. Es ist einerseits so von der Brisanz der Situation abhängig, von meinen eigenen Ressourcen auch, von der Tagesform. Inwieweit kann ich Empathie zu mir haben, in dem Sinne, dass ich ausdrücke, wie es mir geht, aufgrund welcher Bedürfnisse, welche Gefühle habe ich aufgrund welcher Bedürfnisse? Und dann kommt jetzt zum Beispiel etwas zurück, was eben nicht gewaltfrei ist, sondern eher wieder der herkömmliche Sprech im Sinne von vielleicht einer Verurteilung oder etwas, was das alte Muster bedient. Und jetzt ist die Frage, kann ich mein Gegenüber empathisch auch aufnehmen? Oder kann ich weiterhin im Selbstausdruck bleiben und sagen, wenn du das und das so und so sagst, dann merke ich irgendwie total die Abwehr in mir, weil ich offenbare mich dir gerade und du sagst, das hat hier nichts zu suchen oder das ist irgendwie falsch und dann fehlt mir die Verbindung, ne? Und die auch ja letzten Endes die Aufrichtigkeit zwischen uns. Also ob ich dann imstande bin, das auch noch auszudrücken, und das ist halt aber das Schwere, da hört es halt bei den meisten eben schon auf, ne? Und ich finde auch ein weiterer Aspekt, also ich bin echt, finde die GfK toll, aber das meine ich, mein Gegenüber muss irgendwann einsteigen oder mitmachen oder auch Verständnis oder zumindest die Bereitschaft haben, sonst sind wir nicht auf Augenhöhe. Mhm. Weil wenn ich auch anfange, mit meinem Gegenüber empathisch umzugehen, ich höre, du bist vielleicht gerade sauer oder genervt, weil du möchtest da vielleicht gar nicht drüber reden oder so, dann ist das auch so ein bisschen so ein Pädagogisieren. Weißt du?
Ja, also ich verstehe, was du meinst.
Es kann hilfreich sein und es kann eine Maßnahme sein, um den anderen auch das Gegenüber einzuladen. Aber es wird schwierig, wenn es dann nicht weitergeht. Also das meine ich. Es ist immer so negativ ausgelegt, wenn ich von Abhängigkeit spreche. Aber wir sind voneinander abhängig. Das muss gar nicht negativ sein. Es ist natürlich doof, wenn wir zu abhängig sind. So, und das ist, aber wir sind aufeinander angewiesen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander. Und wenn mein Gegenüber partout nicht verstehen, also gar nicht bereit ist, dann gibt's auch kein, also es ist keine Einbahnstraße, die Empathie. Dann gibt's keine Augenhöhe, keine Verbindung. Und genau, ich kann mit der GfK einladen, ich kann mich selbst ausdrücken, ich kann in die Fremdwahrnehmung, also in die Fremdempathie gehen und Empathie dem Gegenüber entgegenbringen und versuchen, Gefühle und Bedürfnisse rauszuhören. Wenn aber mein Gegenüber dann davon getriggert ist, weil es diese Gefühle und Bedürfnisse nicht haben kann,
dann,
was machen wir jetzt? Ja. Also da hört auch die GfK auf. Die ist nicht Heilmittel für alles. Das muss man, finde ich, auch anerkennen. Ja, aber trotzdem ist sie ein guter Ansatz und ein gutes Werkzeug, generell miteinander umzugehen, vor allem in direkten zwischenmenschlichen Begegnungen. Auf struktureller Ebene wird es schwierig, da glaube ich nicht, dass das da so angemessen wäre. Unabhängig von den drei Variablen von Rogers, dass man trotzdem immer akzeptierend und kongruent bleiben kann irgendwie.
Ich finde, da muss man jetzt aber nochmal aufpassen, dass man halt dann sagt, nur wenn mein Gegenüber jetzt da auch, was heißt, Lust zu hat oder da auch geschult drin ist oder so, sondern ich glaube auch, wenn man trotzdem ja dieses Angebot macht, mithilfe der GfK sich zu unterhalten und vor allem ja dann auf Bedürfnisse, Gefühle und so eingeht, hat man, glaube ich, mehr die Möglichkeit, dann da auf einen Konsens zu kommen, als es eben nicht zu tun.
Auf jeden Fall. Ne?
Also
ja. Ich bin schon weiter abgebogen bei ein paar anderen Sachen. Ich wollte das auch gar nicht irgendwie so schlecht reden jetzt, ne?
So habe ich es auch nicht verstanden.
Okay. Mir war nur wichtig, der andere muss ja gar nicht geschult sein oder so, aber diese, dass man dann, weil es geht ja auch wirklich um Verbindung, und die kann ich dann irgendwann nur herstellen, wenn wirklich eine gleichberechtigte Akzeptanz und Interesse am oder Verständnis besteht von beiden Seiten. Sonst kippt es immer wieder.
Ich glaube, da ist da nochmal so eine, auf einer Metaebene vielleicht, aber auch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Haltung nennen will, aber kommt ja auch darauf an, mit was für einer Tonlage, mit was für einem, ja, mit was für einer Haltung du das dann auch formulierst, ne? Und ich glaube, das, je nachdem, wie empathisch man ist oder wie viel man auch, wie feinfühlig man dann vielleicht auch ist, wie der andere das sagt, desto schwieriger oder schneller könnte es dann ja auch eskalieren sozusagen, ne? Also wenn ich gar nicht so empathisch bin, dann nehme ich vielleicht gar keine Nuancen auch in deiner Sprache dann vielleicht wahr und dann kann ich es vielleicht viel mehr auf der Sachebene und auf der GfK-Ebene dann verstehen, aber wenn ich dann in deiner Stimme irgendwas höre, wo ich das Gefühl habe, wir sind hier nicht mehr auf Augenhöhe, dann kann ich es auf der GfK-Ebene gar nicht mehr ansprechen.
Voll, ja.
Und da sind wir eigentlich schon wieder auch so ein bisschen bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung, weil die Fremdwahrnehmung geschieht natürlich immer auch aus der eigenen Selbstwahrnehmung. Also wir interpretieren ja auch das Außen aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, haben unsere Trigger-Points so und das kann das Außen natürlich auch nicht so erkennen. Mhm. Was ich mich auch noch gefragt habe, Konstantin, das wollte ich dich fragen. Ich erlebe das nämlich auch häufig, dass es vielfach Menschen schwerfällt, ihre eigenen Emotionen überhaupt zu spüren. Mhm. Und die GfK sagt ja nun mal, kommuniziere mit Emotion und Gefühl, benenne das. Was macht man denn, wenn man nicht so einen Zugriff zu dem eigenen inneren Emotionserleben hat?
Mhm. Mir hat tatsächlich geholfen, Vokabeln lernen. es gibt ja viel GfK-Material, was Gefühle und Bedürfnisse angeht. Und dadurch, und auch das behandelt Marin Urner in ihrem Buch, auf die Frage, wie geht's dir, was soll man da eigentlich drauf antworten? Ist gerade Zeit und Raum wirklich zu antworten, zu sagen, sich zu offenbaren, wie es einem geht? Meistens natürlich nicht. Es ist einfach eine Floskel und man sagt, ja gut, oder ach, bisschen müde oder sowas, ne, aber man geht jetzt nicht groß drauf ein. Das heißt also, in unserem Austausch ist auch wenig Platz dafür. Ich glaube auch, um diesen Entfremdungsgedanken auch nochmal aufzugreifen, dass es schon in der Gesellschaft vieles dazu führt, die Art und Weise, wie wir leben, dass man Bedürfnisse und Gefühle, nicht nur wegen dieser frühkindlichen Geschichten, die Erfahrungen, die man da macht, nicht wahrnimmt, sondern auch, wie unser Alltag läuft. Also Gerald Hüther hatte mal ein Beispiel mit einer jungen Studentin, die dann lernt und sie sitzt am Schreibtisch und dann fängt der Nacken an zu schmerzen. Also der Körper meldet sich und sagt, so, wir haben jetzt 5 Stunden gesessen und runtergeguckt, das reicht mir jetzt. Also der Körper meldet von sich aus, ich habe das Bedürfnis nach Entspannung oder nach Bewegung oder whatever. Sie übergeht das, weil sie ja denkt, nee, ich muss aber morgen schreiben, ich kann, ne? Also ich ignoriert dieses Bedürfnis und macht weiter. Der Körper geht natürlich in irgendeine Fehlkompensationshaltung, auf einmal fängt es unten im Rücken an, weh zu tun und 10 Jahre später ist sie dann in einer Physiotherapie und vielleicht auch noch in einer Psychotherapie, weil das ja nicht nur das eigene, also nicht nur das körperliche Gefühl war, dieses körperliche Bedürfnis, sondern eben auch die psychischen, die darunter gelitten haben, wo wir wieder beim Entfremdungsgedanken wären. Und um jetzt zu deiner Frage zu kommen, schönen Ausflug gemacht. Mir hat es geholfen und vielen anderen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, hat es geholfen, sich dieses GfK-Material zu schnappen oder einfach zu googeln oder bei YouTube zu schauen, was für Gefühle gibt es eigentlich? Wie heißen die denn so? Ach, es gibt noch mehr als nur gut, schlecht oder traurig und sauer. Und genauso mit den Bedürfnissen auch. Und dann zu üben, also tatsächlich zu gucken, bei welchem dieser Wörter, weil es beschreibt ja eigentlich auch nur einen Zustand, den man gar nicht abstrakt, mit abstrakter Sprache, das sind ja auch nur Wörter, also es sind ja nur Laute, sondern man guckt sich eher an und spürt, ja, was passt eigentlich am besten. Und wenn man dann sieht, oh, erleichtert, oh ja, ich fühle mich echt erleichtert, dann resoniert das so, ne? Und genauso bei den Bedürfnissen auch, ich fühle mich erleichtert, weil ich gerade, keine Ahnung, ein Erfolgserlebnis hatte oder so oder gewachsen bin gerade, also von einer Potenzialentfaltung her oder so oder irgendwie eine Aufgabe gemeistert habe oder weiß nicht, was anderes fällt mir gerade nicht ein, dann kriege ich das so zusammen und lerne.
Ich fand, das hat Ferdi damals bei seinem GfK-Kurs auch gemacht. Der hat ganz am Anfang so
die Kärtchen verteilt.
Ja. Und ich habe das tatsächlich immer noch in meinem Portemonnaie.
Und nehme ich nochmal eben mit, was stand auf den Kärtchen drauf?
Also das ist so ein
Ich gucke mal, ob ich eins habe, Moment.
GfK-Kärtchen, also letztendlich ist da GfK kurz beschrieben und dann sind da Beispiele für Gefühle und Bedürfnisse stehen da drauf, sodass man da schon mal ein ganz kleines, eine Übersicht, Vokabeln sozusagen hat, wo man mal draufschauen kann, wie fühle ich mich jetzt gerade eigentlich, was sind positive, cool, negative Gefühle. Und das ist wirklich sehr, sehr klein, sodass man sich das einfach ins Portemonnaie stecken kann. Und damit haben wir dann damals auch gearbeitet, also einfach mal zu schauen, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich habe es auf jeden Fall in meinem Portemonnaie, kann es gleich nochmal arbeiten. Und was mir gerade auch eingefallen ist, als du das sagtest, für mich ist auch einfach, ich benutze ja dieses Portemonnaie einfach jeden Tag, wenn ich das aufmache und das ist halt in meinem Geldfach. Das heißt, ich sehe das ja auch jeden Tag und es ist einfach wie so ein kleiner Reminder, wie geht's mir gerade eigentlich, um das nochmal so, das dann sozusagen zu üben, ne? Und das finde ich schön. Man muss ja jetzt nicht unbedingt diese GFK-Karte benutzen. Man könnte ja auch andere Dinge, Gegenstände oder was weiß ich, einen Stein in der Tasche oder einen spiegelnden Zettel oder so, sodass man da einfach immer wieder dran erinnert wird, weil ich glaube, dieses Üben ist so unfassbar wichtig und ich glaube auch, sich Zeit zu nehmen. Also mir geht das dann häufig so, dass wenn dann gerade so ein, wir hatten ja auch einen Konflikt jetzt vor kurzem erst und ja, wir beide.
Okay.
Und dann so sozusagen loszuschießen und dann aber sich die Zeit zu nehmen, sich zurückzunehmen und erstmal drüber nachzudenken, was passiert hier denn eigentlich gerade, warum ist das so? Und dann auch zu sagen, ich muss ja erstmal drüber nachdenken oder ist erstmal von mir irgendwie etwas da aus einer Metaebene draufschauen. Ich glaube, das ist super häufig einfach sehr, sehr wichtig. Ja.
Total. Ich habe gerade die Karte gesucht. Ich habe sie in einem anderen Rucksack leider.
Ich gucke jetzt nochmal.
Ja, guckt mal nach, weil die ist echt gut. Die passt wirklich in ein Portemonnaie rein. Wie hieß denn dieser Shop? Empathicon oder so? Ich meine, ne? Da konnte man die bestellen. Aber man kann das sich sowas auch selber machen. Und es ist halt einfach ein kleines Helferlein. Was ich nur mal so für ein paar Zweifel habe, ist, dass ich glaube, dass man sich da auch sehr viel eingestehen müsste. Wenn man das wirklich nutzt und schaut, wie der Alltag bei den Leuten ist, um dann quasi sich einzugestehen, oh, ich bin ja sehr häufig sehr gestresst. Oder um bei dem Beispiel der Studentin zu bleiben, ich habe ziemlich oft Nackenschmerzen, bin müde und bin total fertig. Und das ist gleichzeitig, also diese Aufrichtigkeit würde ich mir von uns allen auch wünschen.
Und damit ist ja auch nicht gewollt, ne? Also ja, auch von außen einfach. Ja,
also damit wir auch anfangen, das nicht mehr so zu akzeptieren. Also den Alltag meine ich jetzt, nicht unsere Gefühle und Bedürfnisse.
Ja.
Und viel mehr daraus erwachsen kann, um daran mal was zu ändern, ne?
Ja. Genau, und das ist natürlich immer sehr schwer, sich das einzugestehen, genau wie du das sagst, weil das impliziert ja dann indirekt eine Verhaltensänderung. Also wenn man sich dafür entscheiden würde, ne, dass man sagt, okay, so geht's irgendwie nicht mehr weiter.
Für mich wäre das der nächste Schritt, der dann erfolgen muss. Also erstmal müsste ich ja wissen, welches Verhalten muss ich wie ändern. Mhm. Aber das, da würde ich auf meinen Verstand zurückgreifen, als Werkzeug, was ich da machen kann. Ne? Also da kann ich dann meinen Rechner für nutzen, um mir was auszudenken oder darüber nachzudenken und so. Aber ich glaube, viel wichtiger ist dieser erste Punkt.
Mhm, absolut, das Erkennen.
Ja, das Erkennen und vielleicht auch, und das ist eigentlich das wieder, wo wir bei der Entfremdung sind, die Ohnmacht auch eingestehen, die ich meistens damit empfinde, die gerade auch schön zu beobachten, definitiv auf gar keinen Fall eingestanden werden darf, weil Ohnmacht eine Schwäche ist. Und mit was Negativ, du hast gerade von negativen und positiven Gefühlen gesprochen. Das ist ja in der GFK, sagt man ja, es gibt nur negativ konnotierte Gefühle, die halt eintreten, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und eben umgekehrt bei sogenannten positiven Gefühlen, dass das Gefühle sind, die man eher gern erlebt, weil Bedürfnisse genährt werden. Mhm. Und genau das ist es, diese Konnotation der Gefühle, dass zum Beispiel irgendwie Angst oder Ohnmacht etwas Schwaches ist oder so. Da sind wir wieder bei der Essentialisierung.
Aristoteles.
Ja, genau. Der Logik der Widerspruchslosigkeit. Also das ist auf jeden Fall das und das ist auf jeden Fall das. Nee, Leute, das ist, also wenn wir das essentialisieren wollen, dann können wir sagen, das ist tatsächlich menschlich, das zu haben. Und dieses Weglaufen davor und dieses Kompensieren, du hast vorhin von Minderwertigkeitsgefühlen gesprochen, das geht ja zurück auf Alfred Adler, der dann gesagt hat, genau, und das soll jetzt kompensiert werden. Mit was wird es kompensiert? mit Leistung, man definiert sich über diese Leistung, man bildet ein künstliches Selbst, wie es der Psychoanalytiker Georg Milzner genannt hat, was auf vier Bereichen besteht, aber die lasse ich jetzt mal beiseite. Also man muss sich mit abstrakten Rollen identifizieren und reduziert sich dabei selber auch auf diese Rolle. Und es ist natürlich blöd, wenn man das dann auf einmal nicht mehr ist. Ja, also keine Ahnung, ich glaube in dem einen Buch gab es ein Beispiel, ich bin Fußballer und definiere mich auch als solcher und reduziere mich auch als solchen und da baut alles, also mein ganzes Selbst baut darauf auf und dann habe ich einen Kreuzbandriss und für mich bricht einfach eine Welt zusammen, weil ich gar kein dynamisches Selbst besitze, also die Gefühle nicht anerkenne, die ich generell habe und hatte und mich nur darüber definiert habe, also mit dieser Rolle des Fußballspielers. Ich komme immer so von Hölzchen auf Stöckchen.
Super.
Genau, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir das jetzt einfach mal so stehen lassen, weil ich fand deine Worte gerade mega zum Nachdenken anregend und vielleicht jetzt nochmal die Brücke schlagen zu dem, was Coco eingangs hier eingeworfen hat mit der Notengebung, dass das auch nochmal so eine heikle Situation ist, was auch Selbst- und Fremdwahrnehmung angeht. Mhm. Könnt ihr da so mitgehen, dass wir einmal zu
Meinst du Noten geben im Sinne von bewerten generell?
Genau. Mhm. Oder in dieser Situation, die du geschildert hast, dass ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit. Dann waren irgendwie bald Zeugnisse und dann hat mein Physiklehrer uns immer gefragt, ja, wie schätzt ihr euch denn ein? Was würdest du dir denn für eine Note geben? Und dann habe ich halt, ich kann es ja sagen, ich war jetzt nicht so der Physik-Crack und dann habe ich mir halt genau überlegt, also eigentlich würde ich mir vielleicht eine 5 geben, aber damit ich jetzt keine 5 auf dem Zeugnis kriege, sage ich vielleicht, ach, eine 3 wäre doch ganz gut.
Damit dann die 4 rumkommt,
genau. Und das war aber eine Strategie, die ich erst später entwickelt habe. Und als ich noch jünger war, habe ich dann eher mich vielfach auch schlechter eingeschätzt, als ich dann letztlich die Note bekommen habe. Also das ist ja dann genau so eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung bei der Notengebung. Und ich glaube, das wird heute auch noch so gemacht.
Ja, und ich finde auch, also grundsätzlich, das ist ja nochmal ein ganz neues Thema Noten an sich. Mhm. Also das ist ja in dem Ganzen, also was auch GfK und überhaupt die Dinge angeht, sollte man dann ja eh keine Noten geben. Und dann besteht ja auch da dann leider Gottes ja auch überhaupt gar keine Augenhöhe. Das heißt, dann fällt ja das ganze Konstrukt auch eigentlich in sich zusammen, ne? Also wie gehe ich auch in so ein Gespräch rein, wenn du jetzt auch sagst, ich habe mir da vorher eine Strategie überlegt, inwiefern hält dann eigentlich jetzt gerade noch deine Selbstfremdwahrnehmung und inwiefern kann ich da, also mit was für ein Bedürfnis steckt dahinter, dass du das jetzt machst auch, ne? Also auch nochmal irgendwie spannend, ja.
Und ich frage mich bei sowas auch immer, wie viel muss man da mitmachen von dem, was eigentlich dazu führt, dass wir so in Fremden oder diese Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung entsteht. Also gerade Lehrkraft muss Noten geben, aber eigentlich, nee. Also ne, geht gegen meine Werte, geht also auch gegen das, was ich jetzt so gelernt habe und weiß, was das mit Kindern machen kann und gesellschaftsbedingt etc. Und das Gleiche wieder im Makrokosmos, wenn man jetzt sagt, ja, Merz wird wahrscheinlich Kanzler. Wir als, keine Ahnung, SPD oder Grüne, einer muss ja mit ihm koalieren, sonst koaliert er mit der AfD. Aber beides ist ein Haufen Scheiße. Also der eine Haufen ist nur ein bisschen kleiner. Ne? Und das meine ich mit dem, ich finde es so krass, wie viel Mist man mitmacht, eben aufgrund dieser Ohnmacht, weil man ja auch denkt, man kann das alleine nicht ändern und auch aufgrund dieser neoliberalen Individualisierung, weil man denkt, man muss das alleine lösen oder man muss nur an sich arbeiten oder so. Und dann ist man dann da in diesem System mehr oder weniger gefangen und gibt dann Noten, obwohl man es eigentlich nicht will. Oder man koaliert mit dem und dem, obwohl man es eigentlich nicht will. Mhm. Und das immer auf Kosten der eigenen Werte und Bedürfnisse. Und das geht immer, 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 immer so weiter. Und weil es immer, wie du sagst, nicht auf Augenhöhe ist. Weil es immer eine Dominanz, eine Herrschaftsstruktur gibt, die von oben herab sozusagen das bestimmt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wir das auch mit uns machen lassen.
Ja, voll. Macht.
Ich hatte jetzt gerade noch einen anderen Gedanken zu deiner Ausführung eben, dass ich auch das Empfinden habe, dass wir auch nicht mehr so die Anstrengungsbereitschaft oder die Bereitschaft haben, Dinge auszuhalten, also dieses Ohnmachtsgefühl auszuhalten. Ja. Und dass wir sozusagen, um das zu kompensieren, ganz schnell in die eher in was Aktives gehen und versuchen, das eben durch irgendwas, durch irgendwelche Pläne, durch irgendwelche Ideen wegzumachen, dieses Gefühl der Ohnmacht.
Ja, vermeintlich pragmatisch zu werden, genau. Und man muss sofort irgendwie tilgen und wegkriegen. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, bevor ich in irgendeine Lösung komme oder Verhaltensänderung, das erstmal einfach nur anzuerkennen und von da aus natürlich dann auch weiterzugehen. Aber genau das ist der entscheidende Punkt. Ich finde gut, dass du das sagst, weil diese Ohnmacht, die so schnell wie möglich wieder runtergedrückt werden soll, die muss eigentlich eingestanden werden, damit es von da aus auch weitergehen kann. Also das ist ja auch verbunden mit dem Schmerz, den man versucht da zu vermeiden. Und natürlich kann man die Leute jetzt nicht mit der Nase in den Haufen drücken und sagen, so jetzt geht's. Ne? Das muss von alleine, von selber kommen, die Bereitschaft, logisch. Aber manchmal wünsche ich es mir tatsächlich, weil es so schlimme Ausmaße annimmt, wenn man das eben nicht tut, wenn man so unbewusst von Angst gesteuert wird, die darauf befußt, diese Ohnmachtsgefühle zu vermeiden, die man eben in der Kindheit als so ein Terror wahrgenommen hat. Ne? Das ist ja das Unbewusste daran. Und Ohnmacht muss auch gar nicht was Schlimmes sein, weil wir sind ja in unserer Macht begrenzt als Menschen, als Individuen. Irgendwann hört unsere Macht auf. Wir sind nicht allmächtig, ne? Das ist Fakt. Man muss sich die Frage stellen, warum Ohnmacht als so schlimm erlebt wurde. Weil es gibt ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier in Ohnmacht fallen tatsächlich, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Zuckertief habe oder so, ne? Und ich komme dann wieder zu mir und ihr kümmert euch aber um mich und holt mir was zu trinken und so, dann ist dieses Ohnmachtserleben ja gar nicht so schlimm. Und genau diese Analogie nehme ich jetzt auch mal für frühkindliche Erfahrungen. Wenn das Kind gerade irgendwas hat und es merkt, es kann das nicht und ist frustriert oder es ist, wird schlimm und angenommen wird dabei aber, dann ist diese Ohnmacht gar nicht so schlimm, weil es merkt, ach, da ist ja aber auch noch jemand und natürlich ist das Gegenteil davon, das Kind schreit und es kann ja nur schreien, kann ja nichts anderes, um auf sich aufmerksam zu machen und niemand kommt, ne? Dann wird diese Ohnmacht, also mein Schreien bezweckt hier gar nichts und ich krieg keine Hilfe, ich bin in einer absoluten Notlage, dann ist natürlich das Ohnmachtserlebnis groß, dahingehend, dass die Ohnmacht auch als was Schlimmes erlebt wird.
Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, du hast gesagt, was war deine Frage? Du hast gefragt, warum man das nicht eher noch aushalten kann. Ne? Genau.
Deshalb kam ich da drauf, weil das so schlimm ist von früher halt.
Genau, und dann habe ich mich jetzt gerade noch gefragt, weil letztendlich, also diese Ohnmacht ist ja eigentlich nur ein, was heißt nur, ist ein Symptom und da steckt ja eigentlich was anderes hinter, also eine Angst zum Beispiel oder, okay, bleibe ich bei der Angst.
Ja.
Und was heißt, und dann würde ich sagen, warum muss ich sie dann aushalten? Weil letztendlich könnte ich ja auch sagen, also aushalten finde ich dann in dem Sinne ein schwieriges Wort, sondern eher zu sagen, ich nehme sie wahr und sie ist da, weil sie ist ja nun mal da. Und dann gehe ich, was du ja eben auch schon gesagt hast, nehme ich vielleicht eine andere Perspektive ein und lenke sie dann, also weil ich sie eben akzeptiert habe, weil sie da ist, verpufft sie dann vielleicht auch so ein bisschen. Wisst ihr, wo ich hingehen will?
Ich würde aber tatsächlich, glaube ich, die Ohnmacht eher als ein Primärgefühl auch verstehen, dass da nicht so viel dahinter liegt. Oder das ist bestimmt immer auch im Einzelfall zu sehen. Aber ich glaube, dass ich damit meinte, mit Ohnmacht auszuhalten, dass man manchmal so die eigenen Grenzen akzeptiert und sagt, okay, ich komme jetzt hier einfach nicht weiter in der Situation. Oder ich halte es aus, dass ich in Mathe immer die 5 bekomme. Okay, ist jetzt irgendwie ein blödes Beispiel. Ich wollte jetzt was mit Schule bringen, aber ich akzeptiere, dass ich an einer Depression erkrankt bin und dass das nicht durch auch Medikation und Psychotherapie, das ist zwar dann, dass ich da einen Umgang mit finden werde, aber dass ich immer wieder an Punkten in meinem Leben komme, wo ich ohnmächtig dieser Erkrankung gegenüberstehe oder ohnmächtig dem Leben gegenüberstehe in einfach Schicksalsschlägen, die uns widerfahren. Ich glaube, das war eher so meine Idee und dass wir sehr schnell dazu neigen, dieses aversive Gefühl nicht aushalten zu wollen und dann das versuchen zu kompensieren, indem wir uns
aktionistisch werden.
Und Aktionismus sozusagen verfallen.
Mhm. Aber geht ja auch im Grunde in die ähnliche Richtung. Das heißt, aushalten dann auch in dem Sinne, das zu fühlen und dass das dann okay ist.
Ja, ja, genau.
Das ist im Grunde das, was ich auch meine, ne?
Ja, ich glaube, ihr seid da jetzt nicht auseinander. Nee, irgendwie.
Genau.
Genau, das einerseits zu akzeptieren, anzunehmen und nicht um zu fliehen daraus, das jetzt irgendwie mein wegmachen zu müssen, sondern auf Grundlage des Akzeptierens kann sich's auch erst wieder ändern und dann kann ich auch mir, also von da aus kann es dann auch weitergehen auf Basis dieses Akzeptierens, aber eben nicht, um davor wegzurennen. Das ist, glaube ich, der feine Unterschied.
Genau.
Und ich glaube, vieles, was wir so im Alltag machen, selbst die banalsten, kleinsten Dinge, denen wir so in unserem Alltag nachgehen, sind, ich sag mal so, auf Vermeidung gebaut und auf auch Schuld und Scham. Und das versucht man in der GfK auch zu vermeiden, ne? Also Pflichtgefühl, Schuldgefühle und Scham. Und ich glaube aber, dass das leider und das, also, und das wünsche ich mir, dass wir das so sehen würden mehr als Gesellschaft, dass das ein großer Hauptmotivator ist, wie wir durchs Leben gehen. Also, was man heutzutage so als normal ansieht, 8 Stunden am Tag zu arbeiten, wenn du so einen Bürojob hast, 8 Stunden am Rechner sitzen, also lasst euch das mal im Hirn zergehen, das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist ja noch nicht mal ein harter Job im Vergleich zu Scheißjobs, die es gibt, die aber gemacht werden müssen. So, ne? Und wir nehmen das aber als normal, weil es eben normativ ist, weil es halt so gemacht wird. Aber wenn man da ehrlich zu sich wäre, dann würde man sagen, komm Leute, was ist das für ein Wahnsinn, den wir hier betreiben? Genauso, und so fängt ja das Buch von Maren Urner auch an, Raubbau an der Erde betreiben, hier unsere Lebensgrundlage zerstören. 99,9% der Wissenschaft ist sich einig. Wir müssten sofort radikal was ändern. Aber genau, wir müssten sofort was ändern, aber das nennen Leute dann radikal. Es ist aber radikal, dass wir so weit, dass es so weit gekommen ist und dass wir nicht aufhören damit, das ist das Radikale. Also will sagen, was da immer so normativ und normal ist, ist es nicht unbedingt. Ne? Übrigens, wer mich da auch sehr beeindruckt hat, ist, wie heißt er? Michel Foucault und darauf aufbauend Byung-Chul Han, ein koreanischer Philosoph, die sich auch immer gerne angucken, was ist eigentlich Wahnsinn, wie definiert man den und was nicht und so. Und genau, deswegen kam ich drauf, was immer so als Normalität angesehen wird. Und dann gibt's Leute, du stellst das dann in Frage und dann kommt zurück, ja, aber willst du ja nicht arbeiten. Ne? Oder die wollen ja nicht arbeiten, die kommende Generation oder so. Und das Interessante an diesem Punkt ist, dass diese Leute nie sagen, Arbeiten ist so geil, es macht so Spaß, es ist so toll. Das sagen die gar nicht. Die sagen eher, wir haben uns den Arsch aufgerissen und wir waren dann noch stolz drauf und wir haben geknechtet ohne Ende. Was ist das? Étienne de la Boétie, Richter und Philosoph aus dem, glaube ich, 16. Jahrhundert, hat gesagt, das ist die freiwillige Knechtschaft. Und der Psychoanalytiker Arno Grün hat das aufgegriffen und gesagt, das ist der Abwehrmechanismus der Identifikation mit dem Unterdrücker. Also der hat das dann nochmal psychoanalytisch erklärt. Reiner Abwehrmechanismus ist die nur so kannst du dir so einen Scheiß antun. Ne? Und dann erwartest du es von anderen. Und wenn dann jemand den Larry macht sozusagen und hier nichts tun will, dann muss ich das, was ich mir nicht gestatte, im Außen bekämpfen, eben bei diesen. Ja. Jetzt bin ich schon wieder so weit abgebogen. Aber das sind so Denkprozesse, die setzen dann bei mir ein und dann kann ich immer so ein großes Ganzes stricken. Das finde ich schön.
Ja. Und also ich höre dir auf jeden Fall auch sehr gerne dabei zu, weil es einfach dann ja so viele verschiedene Aspekte noch mit einbaut.
Ja, cool. Das freut mich.
Absolut. Dito, kann ich dazu nur sagen. Ja, ich würde jetzt, glaube ich, trotzdem gerne den Podcast schließen, weil ich habe das Gefühl, wir dürfen es nicht überfrachten. Das sind so viele tolle Ideen und Inputs, die du uns gegeben hast, Konstantin. Und ja, das fände ich schön, wenn wir das einfach so stehen lassen können. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du wieder mit dabei warst
bei uns. Sehr gerne. Danke für Zeit und Raum.
Ja, danke dir. Und
ja, danke.
Bis bald.